Eine Depression kann viele Ursachen haben. Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen oder über den Verlust der Lebensaufgabe, körperliche Beschwerden oder auch das Gefühl der Sinnlosigkeit und Leere, Sucht oder Zukunftsangst können ebenso Gründe für Depression sein. Sie haben ein neues Buch wieder geschrieben. Sie sind ja unglaublich produktiv und haben mir dieses Buch auch dankenswerterweise geschickt, so dass wir heute die Möglichkeit haben, unseren Hörerinnen und Hörern das Buch vorzustellen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema für viele Menschen: Wolken vor der Sonne. Fragezeichen. Was bei Depressionen hilft? Erschienen 2020 bei Butzon und Berger. Frau Professor Lukas, Depression ist ja etwas, was sehr verbreitet ist in unserer Zeit.
Ja, leider.
Der Begriff ist ja, glaube ich, noch nicht so alt. Können Sie uns da ein bisschen einführen?
Ja, naja, unter Depressionen versteht man Verschiedenes. Und das ist das Problem dabei. Denn es gibt verschiedene Arten von Depressionen. Und heute sagt schon fast jeder, der ein bisschen niedergedrückt ist oder ein bisschen Stress hat und so, dass er an Depressionen leidet. Aber eigentlich ist es ein klinischer Begriff. Und im klinischen Sinne gibt es eine Art von Depressionen, die auf eine körperliche Störung zurückgehen, auf eine Störung in den Nervenzellen, in der Verbindung der Nervenzellen miteinander. Die Nervenzellen sind miteinander verbunden und an diesen Übergangsstellen zwischen den Nervenzellen gibt es sogenannte Neurotransmitter. Und wenn die Produktion dieser Neurotransmitter etwas zurückgeht, dann ist ein Mensch mehr passiv wie gelähmt. Er kann sich nicht richtig aufraffen zu etwas und so weiter. Und da braucht es auch Antidepressiva, die diesen Fluss dieser Neurotransmitter wieder fördern. Das ist aber auch die einzige Art von Depression, wo Antidepressiva wirklich helfen. Es gibt aber eben auch ganz andere Formen von Depressionen, zum Beispiel als psychische Reaktion auf irgendwelche Belastungen. Und in diesen Fällen helfen diese Antidepressiva gar nicht, sondern der Mensch muss sich mit diesen Belastungen eben aktiv auseinandersetzen.
Also vielleicht, wenn man es noch einmal zusammenfassen können: Es gibt diese Form, wo tatsächlich im neurologischen System oder im chemischen Haushalt etwas fehlt, und das kann man dann ergänzen und quasi auf diese Art und Weise stofflich stabilisieren, und da wäre tatsächlich auch ein Antidepressivum dann angebracht.
Ja, wobei es nicht grundsätzlich fehlt, sondern es ist, die Produktion geht irgendwo zurück und geht aber auch, der Körper erholt sich wieder. Das sind Depressionen, die in Phasen verlaufen. Da hat jemand ein paar Wochen oder Monate eine schlechte Zeit und dann geht es ihm wieder besser, manchmal sogar sehr gut, manchmal hat er ein bisschen einen Art manischen Überschwang, das heißt, er ist putzmunter und fidel, und nach einigen Jahren kommt wieder so eine Depressionsphase. Also das ist eher so ein Wechselgeschehen.
Das heißt aber auch sozusagen das Allerwichtigste: Wenn man glaubt, man ist depressiv oder man hat Depressionen oder eine Depression, dass man eine sehr genaue unterscheidende Diagnose zuerst hat.
Richtig. Man sollte sich wirklich an einen Facharzt wenden und das anschauen lassen. Denn ein Facharzt kann durch gezielte Fragen, kann er schon abschätzen, ob es eine eben mehr körperlich bedingte, mehr organisch bedingte Depression ist oder eine, die auf einer ganz anderen Ebene liegt und anders behandelt werden muss durch Psychotherapie, durch Gespräche, vielleicht auch durch eine Änderung des Lebens. Stils, nicht? Das heißt, zum Beispiel, viele Menschen haben nach der jetzt dieser ganzen Corona-Katastrophe haben sie an Depressionen gelitten, aber das war ja mehr ein reaktives Element und nicht ein organisch bedingtes.
Sie stellen in Ihrem Buch Wolken vor der Sonne auch dar, welche anderen Gründe es für Depressionen geben kann, abgesehen von diesem geringen Anteil, der wirklich körperlich bedingt
ja,
ist.
Ja.
Können Sie das ein bisschen ausführen für unsere Hörer?
Wobei ich noch kurz anmerken möchte, dass es noch eine andere Art von auch körperlich hervorgerufenen Depressionen gibt, nämlich aufgrund einer Sucht, also zum Beispiel bei Alkoholsucht, dann sind die Entzugserscheinungen sind sehr ähnlich diesen körperlich organisch bedingten Depressionen, weil das Gehirn durch die Sucht, also durch das Suchtverhalten wird es zunächst angeregt, also euphorisiert, sagt man, nicht? Wenn man Alkohol getrunken hat, ist man lustig und fröhlich und dann fällt man diese Entzugserscheinungen eine Art von Depression. Aber Sie haben mich gefragt nach den mehr psychisch reaktiven, also psychisch bedingten Depressionen, wobei es noch eine andere Form gibt, die ich auch später erwähnen möchte. Das psychische hat immer ein reaktives Element. Also man ist traurig wegen etwas. Man ist ja nicht wegen nichts traurig, sondern wegen etwas. Entweder ist ein gravierender Verlust da, nicht? Also es sind diese reaktiven Depressionen aufgrund, dass man einen geliebten Menschen zum Beispiel verloren hat oder einen Arbeitsplatz verloren hat. Oder es ist auch, dass man irgendwo ständig frustriert ist, Ärger hat mit Kollegen oder mit den Eltern oder mit sich selbst nicht so zufrieden ist, weil man sich selbst nicht gefällt oder das Gefühl hat, man kriegt nichts auf die Reihe. Also das sind reaktive Depressionen.
Und bei diesen reaktiven Depressionen unterscheidet man dann noch einmal sozusagen, dass es verschiedene Ebenen gibt?
Naja, es gibt noch eine andere Ebene, die besonders mein Lehrer Professor Franke eben betont hat, indem er gesagt hat, es gibt ja auch eine geistige Ebene im Menschen, geistig in der Hinsicht, dass ein Mensch ein sinnerfülltes Leben führen möchte, nach Sinn und Werten fragt in seinem Leben. Und wenn ein Mensch das Gefühl hat, sein Leben hat eben sehr wenig Sinn oder sein Dasein ist irgendwo in einem Art Sinnvakuum, reagiert er auch depressiv. Das ist aber jetzt nicht reaktiv auf ein Leid, sondern eher auf einen Wertemangel in seinem Leben. Das muss man schon unterscheiden. Und vieles zum Beispiel, was sich unter dem Ausdruck Burnout versteckt, ist eher das Gefühl, dass die Arbeit, die man macht, sinnlos ist oder dass man sich für Sinnloses abrackert den ganzen Tag. Wenn man nämlich weiß, wofür man arbeitet oder wofür man sich plagt in irgendeinem Zusammenhang. Also es kann im Haushalt sein, für die Kinder, in der Arbeit oder wo immer. Also wenn einem das wichtig ist, wofür man sich da einsetzt, Tag für Tag, dann brennt man auch nicht aus. Das heißt also, die Sinnfrage spielt auch eine Rolle, ob ein Mensch zufrieden ist mit seinem Leben, vielleicht trotz irgendwelcher Belastungen, die da sind, oder ob ein Mensch sein Leben wenig Sinn zuordnet und dann auch niedergeschlagen ist, obwohl vielleicht sogar die äußeren Umstände relativ gut sind.
Ich habe da gerade in Ihr Buch hineingeblättert, das ich in der Hand habe, Wolken vor der Sonne, was bei Depressionen hilft. Und da zitieren Sie interessanterweise einen Satz von Aristoteles, des griechischen Philosophen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, und zwar, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich überschneiden, da liegt deine Berufung. Das heißt, das wäre genau sozusagen dieser Ansatzpunkt, wenn man so eine Depression hat, die mit geistiger Frustration, nennen Sie das in Ihrem Buch, zusammenhängt,
ja,
wo man ansetzen könnte wahrscheinlich,
ja,
nicht?
Ja, ich finde diesen alten Satz eigentlich sehr schön, nicht? Weil die Talente und Begabungen, die wir haben, die wollen ja eingesetzt werden und die sollen auch eingesetzt werden. Und die Welt braucht Menschen, die sich für irgendetwas engagieren und die jeder auf seinem Platz ein bisschen etwas weiterbringen und ein bisschen verbessern, wenn es geht, nicht? Und das kann man ja eigentlich nur dort, wo man auch tüchtig ist und wo man Fähigkeiten hat, denn was einem gar nicht liegt, da bringt man auch nicht viel weiter, nicht? Und wenn man also in so einem existenziellen Vakuum, sagt Frank, in so einem Sinnvakuum steckt, dann wäre das tatsächlich ein Rezept. Einerseits zu schauen, was man gut kann. Und jeder kann irgendetwas gut. Und ein bisschen in der Vergangenheit schaut, wo ist einem was gelungen? Wo ist irgendwie eine Freude auch dabei, wenn man etwas tut? Und das sind diese Fähigkeiten, die ein Mensch hat oder diese Talente. Und dann als nächstes hinausschaut, über sich hinausschaut in die Welt, wo wird denn jemand gebraucht, der gerade diese Fähigkeiten hat? Wo ist ein Bedarf in der Welt? Man soll nicht immer nur schauen, was auf die eigene Bedürftigkeit, was brauche ich und was tut mir gut und so weiter. Man soll auch mal schauen, was ist draußen, außerhalb von mir, wo ist da ein Bedarf an Menschen, die irgendwas, wenn es nur im Kleinen ist, ein bisschen verbessern, ein bisschen mithelfen, dass es besser geht. Wir haben ja genug Elend rings um uns herum. Jeder kann da irgendwo mithelfen und dieses Mithelfen, dass es doch ein bisschen besser wird im mitmenschlichen Zusammenleben. So, das fördert wieder dieses Gefühl, ja, es ist gut, dass es mich gibt, dass ich da bin. Das ist gegenläufig einer Depression.
Mhm. Professor Lukas, Sie haben dann noch andere Erscheinungsformen in Ihrem Buch dargelegt und analysiert. Beispielsweise fand ich sehr interessant und deswegen möchte ich das auch noch ins Gespräch einbringen, den Begriff der pathogenen Ambivalenz. Was verstehen Sie da darunter?
Ja, das sind Konfliktsituationen, die es ja durchaus gibt. Wenn zum Beispiel oft stecken Mütter in diesem Konflikt, sie wollen sich in ihrem Arbeitsplatz irgendwo weiterkommen, wollen sich vielleicht profilieren da und so weiter. Auf der anderen Seite werden sie in der Familie gebraucht und haben vielleicht noch kleinere Kinder und so. Und also es gibt schon Konfliktsituationen, die sehr aufreibend sind und wo man auch sagen muss, wenn man sich für das eine entscheidet, ist es schlecht fürs andere und umgekehrt. Also jede Entscheidung schaut misslich aus. Das kann auch sehr an den Nerven zerren und eben auch depressiv machen. Und was da hilft, ist gar nicht so einfach. Nur meine Erfahrung ist, dass es doch eine Variante von den zwei Varianten, zwischen denen man dazwischen steckt, dass es eine Variante gibt, die noch eine Spur sinnvoller ist oder eine Spur wichtiger ist jetzt im Moment. Mhm. Nicht? Und das andere ist doch eine Spur mehr vernachlässigbar. Also man kann ja nicht gleichzeitig für alles da sein. Und und diese Nuance herauszufinden, was spricht für das eine Spur mehr als das andere. Also wie ich manchmal Patienten gesagt habe, es ist nicht 50-50. Wir sind nicht überfordert mit dem, was jetzt gerade sinnvoll ist, sondern wir sind gefordert. Gefordert, dieses kleine Detail zu finden, was es zum Beispiel, wenn man es in Prozenten ausdrückt, 55 zu 45 macht. Das sind etwas mehr über 50 spricht für das eine. Und das muss man versuchen zu entdecken.
Ich glaube, so ein Schlüsselbegriff in dem Zusammenhang ist auch gerade der gegenwärtige Augenblick. Ich glaube, das muss man sich überlegen, was jetzt diesen Prozentsatz quasi dann schlagend in eine Richtung hin ändern kann, nicht?
Ja, nur meistens sind Konflikte eben ein bisschen umgreifender. Mhm. Also den Augenblick muss man schon folgen, das, was im Moment erforderlich ist. Aber oft sind es größere Werte, wie eben zum Beispiel Arbeit und Familie, nur als Beispiel. Nicht? Und die sind nicht nur auf den Augenblick konzentriert, sondern die umfassen dann größere Zeitabschnitte. Vielleicht ist auch die Frage, ganz gut, wo bin ich eher verzichtbar und wo bin ich eher unersetzlich. Das kann man ganz, das führt nämlich auch wieder etwas weg von egoistischen Motivationen. Was macht mir mehr Freude? Ne? Denn vielleicht macht das eine mehr Freude als das andere, aber vielleicht bin ich gerade dort, wo ich, was mir mehr Freude macht, doch eher ersetzbar durch andere Personen, die ja auch irgendwie mithelfen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im Familienverband. Und vielleicht bin ich aber an irgendeinem Platz wirklich gerade unersetzlich, oder zumindest jetzt, da kommt schon der Augenblick wieder rein, jetzt wirklich unersetzlich, und dann sollte man sich doch dem beugen, wo man am stärksten gebraucht wird.
Mhm. Vielen Dank, Frau Professor Lukas. Ich habe das sehr interessant gefunden in Ihrem Buch Wolken vor der Sonne, bei Butzon und Berger erschienen. Gibt es sozusagen zwei Teile. Der erste Teil ist ein kleines Einmaleins der Depressionen, wie Sie das darstellen, wie Sie das bezeichnet haben.
Ja.
Fand ich auch unglaublich erhellend und unterscheidend. Also auch diese verschiedenen Arten der Depression, die es gibt, und je nachdem ist anders damit umzugehen. Und dann einen großen, langen Teil 2, Hinführung zu einem erfüllten Leben. Warum ist dieser Begriff des erfüllten Lebens so zentral?
Ja, weil das gerade das Gegenteil ist von einem Leben in Depression, nicht? Das ist also, wenn man hinführen kann, das hat auch mit dem Lebensstil der Menschen zu tun. Wenn man Menschen bewegen kann, ihren Lebensstil ein bisschen zu korrigieren, dann haben sie auch mehr Freude im Leben. Und die Freude ist natürlich etwas, was sehr, auch sehr wichtig ist im Leben, dass man Freude hat. Nicht immer gibt es natürlich Grund zur Freude, aber wo es Gründe zur Freude gibt, sollte man sie auch entdecken und sollte man sie auch das wertschätzen, was da jetzt Grund zur Freude liefert, nicht? Und deswegen habe ich diesen Teil angefügt, weil ich dachte, so viele Menschen hätten auch Grund zur Freude in ihrem Leben und irrtümlich merken sie das gar nicht recht oder glauben, es müsste alles so sein, und trotzdem ist keine richtige Wertschätzung da, und die Wertschätzung kommt immer erst, wenn die Werte im Verlust sind, wenn sie vergehen, wenn man sie nicht mehr präsent hat, dann auf einmal merkt man, was man eigentlich Gutes gehabt hat, und das ist so schade, nicht?
Mhm. Ja, Sie haben dann, und das ist wirklich dann ganz konkret hilfreich, auch für jeden, der das Buch liest, Sie haben dann ausgeführt 5 heilbringende Gewohnheiten, die helfen zu so einem erfüllten Leben zu kommen. Würden Sie diese 5 heilbringenden Gewohnheiten für uns kurz skizzieren?
Ja, naja, das war für mich eine sehr interessante Entdeckung. Es gab eben diese 2 Studien, die ich da erwähne. Mhm. Einerseits von Stephen Covey, diesem amerikanischen Wissenschaftler und Forscher, der geforscht hat, welche Einstellungen, welche Haltungen im Leben haben Menschen, die besonders tüchtig sind, die besonders effizient sind, die ganz viel auf die Beine stellen, also sozusagen Top-Manager sind oder so weiter. Also besonders tüchtige Menschen. Welche Art von Lebensstil haben die? Und die andere Studie war eben von Leonard Sargon, der hat Studien über langlebige Menschen gemacht. Also natürlich die Lebens Zeit, die hängt von vielen Faktoren ab und nicht nur von Lebensstil. Aber Lebensstil hat schon auch einen Einfluss darauf, wie lang jemand lebt, nicht? Mhm. Also das heißt, wie wenig er seinen Organismus schädigt auch, nicht? Oder wie gut er ihn erhält. Und das Eigenartige war, dass beide Forscher zu fast den identischen Ergebnissen gekommen sind. Und im Großen und Ganzen haben sich eben so 5 Haltungen, Lebensstilhaltungen herauskristallisiert, die sowohl einerseits helfen, recht tüchtig zu sein im Leben, andererseits mithelfen, länger zu leben. Und das fand ich schon interessant, weil niemand diesen Vergleich zwischen den 2 Forschern bisher gemacht hat.
5 heilbringende Gewohnheiten. Bei den 3 Geboten in der Psychotherapie habe ich bereits angedeutet, dass es zum Beratungsausklang gilt, den Lebensstil und die Gewohnheiten einer Patientin, eines Patienten unter die Lupe zu nehmen. Von unserem Lebensstil hängt nämlich viel mehr für unsere körperliche und seelische Gesundheit ab, als man im Allgemeinen denkt. Was den körperlichen Sektor betrifft, bemüht sich die Weltgesundheitsorganisation seit Jahrzehnten, vor übermäßigem fetten und zuckerhaltigen Essen zu warnen, chronischen Bewegungsmangel anzuprangern, auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu pochen und ähnliches. Was den seelischen Sektor betrifft, sind die Anweisungen weniger präzise. Doch finden sich unter Frankls Äußerungen zur Krisenprävention hervorragende Tipps, die sich zu einer Depressionsprävention ausweiten lassen. Denn einiges kann jeder selbst dazu beitragen, um Wolken, die ihm den Blick auf die Sonne verstellen mögen, großräumig auszuweichen oder zumindest ihre Lichtdurchlässigkeit stärker zu registrieren als die von ihnen erzeugte Verdunkelung. Beginnen wir mit der Erwähnung von 2 psychologischen Studien aus dem Jahr 1992, die beide damals Aufsehen erregt haben. Die eine stammte von Stephen R. Covey, der die erfolgreichsten Persönlichkeiten Amerikas auf gemeinsame Gewohnheiten untersucht hat und aus Tausenden gesammelter Daten Kriterien der Tüchtigkeit entwickelt hat. Die andere stammte von Leonard A. Sagan, der langlebige Personen verschiedenster Volksgruppen auf gemeinsame Lebensstile hin untersucht und Merkmale herausgefiltert hat, die für Menschen mit hoher Lebenserwartung charakteristisch sind. Obwohl die erste Studie eher Psychosoziales und die zweite eher Psychosomatisches zum Gegenstand hatte und beide Studien getrennt voneinander durchgeführt worden waren, kam es zu verblüffenden Deckungsgleichheiten bei den Ergebnissen. Noch verblüffender aber war, dass diese deckungsgleichen Ergebnisse exakt dem entsprachen, was im logotherapeutischen Schrifttum unter dem Stichwort heilbringend längst beschrieben vorlag.
Nun, diese 5 Haltungen habe ich eben im Buch beschrieben, aber um es kurz zu machen, an erster Stelle stand dieses Bewusstsein der Selbstverantwortung. Und das hängt ja damit zu tun, dass man auch sich seiner eigenen Freiheit oder Freiräume bewusst ist. Also Freiheit nicht im Sinn, dass wir frei sind von irgendwelchen Bedingungen, das sind wir keineswegs. Aber wir haben ein gewisses kleines Maß an Willensfreiheit. Und dort, wo wir eben freie Entscheidungen treffen dort sind wir natürlich auch verantwortlich für unsere Entscheidungen. Und wenn jemand sich dieser Verantwortung stellt und auch bewusst ist, dass er in gewissen kleinen Freiräumen seines Lebens, in gewissen Situationen, wo er wählen kann, dass er da eine Wahl hat und dass er für diese Wahl auch gerade stehen muss, das ist eine dieser Gewohnheiten, die einen tüchtig machen, aber die auch bekömmlich sind fürs Leben.
Aus dem Buch Wolken vor der Sonne hören Sie die erste heilbringende Gewohnheit, selbstverantwortlich entscheiden, im Blick das eigene. Elisabeth Lukas schreibt das Folgende: Wir wissen, niemand hat ununterbrochen Kontrolle über sich, auch nicht im bewussten Leben. Jeder gerät zeitweise außer sich, vor allem unter extremen Druck- und Stressbedingungen. Ferner gibt es neuronale und hirnorganische Schäden, aufgrund derer ein Mensch nicht mehr bei sich ist und jegliche Selbstregulierungskraft verliert. Das sind jedoch Ausnahmezustände und nicht die Regel. Trotzdem hält sich eine Menge von erwachsenen Personen in der Regel für kontrolliert statt für kontrollierend, fühlt sich getrieben, gesteuert, verkorkst, hilflos und ausgeliefert. Gemeinhin wird ihnen ein niedriges Selbstbewusstsein bzw. ein Minderwertigkeitskomplex zugesprochen. Allein es fragt sich, ob diese Personen nicht einfach einer falschen Idee huldigen. Der Idee nämlich, sie seien nichts anderes als vorprogrammierte Bioroboter, die auf jener Lebensfährte dahintrudeln, die ihnen Gene, Eltern und Gesellschaft von klein auf gewiesen haben. In Wirklichkeit sind sie aber Kinder der Freiheit. Sie sind zwar nicht frei von diversen Vorprogrammierungen, aber frei im Gewühl der kreuz und quer schießenden Einflüsse und Einflüsterungen von innen und von außen Ordnung zu stiften, indem sie sie Stück für Stück annehmen oder verwerfen. Darauf kommt es an, auf das Ja oder Nein der Person, auf ihr letztes Wörtchen, das sie im Zuge ihrer geistigen Entwicklung stets mitreden darf. Menschsein ist von der Pike auf entscheidendes Sein, wie es Karl Jaspers einmal genannt hat. Es soll nicht geleugnet werden, dass ein hartnäckig verteidigtes Kontrolliertwerden seine banalen Vorteile hat. Man ist an nichts schuld, man hat nichts zu verantworten, man muss sich zu nichts aufraffen und braucht zu nichts zu stehen. Vorteile, die leider in Nachteile umschlagen. Ein Beispiel dafür. Nehmen wir an, ein Mann erbt einen kleinen Lebensmittelladen, der nicht floriert. Er bezieht eine der nachstehenden Positionen. Beispielsweise, wann hat das Schicksal mir schon jemals etwas Gutes beschert? Ich bin ein notorischer Pechvogel. Oder, mein Vater hat seine Geschäfte mit eiserner Hand getätigt und mir niemals beigebracht, wie man das macht. Deswegen bin ich heute dazu nicht in der Lage, oder? Wenn ich Zeit und Geld in den Laden investieren würde, würde ich bloß die Konkurrenz um die Ecke anstacheln, die mir ohnehin schon das Leben sauer genug macht, oder? Mein Steuerberater hat mir geraten, das Geschäft zu übernehmen. Und jetzt zeigt sich, was sein Rat taugt. Da bin ich ordentlich reingefallen. Oder, ich weiß nicht mehr weiter und möchte am liebsten alles hinschmeißen. In diesem verdammten Wirtschaftssystem hat man keine Chance. Egal, welche der obigen Positionen der Mann auswählen mag, es ist, ganz im Sinne der beiden wissenschaftlichen Studien von Covey und Sagan, zu befürchten, dass der ererbte Laden entweder rasch pleite machen oder seinen Besitzer allmählich ins Grab bringen wird. Das liegt nicht am Laden, auch nicht am Schicksal, am Vater, an der Konkurrenz, am Steuerberater oder am Wirtschaftssystem. Es liegt an dem Mann, der nicht das Seine im Blick hat, sein eigenes Zutun im Rahmen seiner Möglichkeiten, seine eigenen Entscheidungen in Richtung verantwortbarer Geschäftsführung oder Geschäftsschließung, je nachdem. Einem Mann, der sich wegen des Dahinwelkens seines Erbes massiv und intensiv rechtfertigt, während sein Erbe eben weiterhin ungehindert dahinwelkt. Ähnlich gehen viele Menschen mit ihrer Art von Erbe um, mit ihren Talenten, Fähigkeiten, Kenntnissen und Existenzgrundlagen. Symbolisch ausgedrückt deklarieren sie sämtliche Fensterscheiben ringsum für gesplittert und haben eigentlich nur einen Sprung in ihrer Brille, nämlich ihr roboterhaftes Menschen- und Selbstbild. Warum kleben sie daran fest? Mehr als eine Vermutung habe ich nicht. Doch dünkt mich nach langjähriger psychotherapeutischer Erfahrung, dass es an ihrer Vergebungsbereitschaft haken könnte. Spätestens seit den brisanten Forschungen von Reinhard Tausch an der Universität Hamburg wissen wir, dass der Prozess des Vergebens die Motivation zur eigenen Verhaltensänderung enorm fördert. Deshalb könnte es schlichtweg alter Groll sein. Groll gegen wen auch immer, begründet oder nicht, der selbstverantwortliches Handeln blockiert, weil ein anderer oder eben anderes im Groll verantwortlich gemacht werden für die eigene Misere. Wenn dies stimmt, könnte umgekehrt der Gnadenakt des Vergebens selbstverständliches Handeln wieder entblockieren, weil er etwaiges Fremdverschulden aus dem Blick und die Ressourcen des eigenen Erbes endlich in den Blick gleiten lässt. Ein Gedanke zum Nachsinnen.
Ja, es sind dann noch andere vier. Also ein Element, das habe ich selbst Überschreitung genannt, das ist eben diese Fähigkeit, auch ein bisschen über sich hinauszuschauen. Ja. Also liebevoll die Welt, Mitwelt, Umwelt im Blick zu haben. Das ist ja heute sehr wichtig, dass man eben die Umwelt mit im Blick hat, aber auch die Mitmenschen im Blick hat. Also wir können es überhaupt nicht mehr leisten, dieses Motto, das lang gegolten hat, Hauptsache jetzt, heute geht's mir gut. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten, global nicht mehr leisten. Denn wenn Millionen Menschen so denken, Hauptsache jetzt geht's mir gut, dann geht's vielen schlechter für alle Zukunft. Mhm. Nicht? Und dieses über sich hinausschauen, wie geht's den anderen, was ist mit den anderen und was geschieht rings um mich herum, trage ich jetzt bei zur Vermüllung oder nicht zur Vermüllung, jeder Einzelne ist da gefragt auf seinem Platz und das ist auch ein Element, das eben sehr wichtig ist, Menschen tüchtig macht, aber auch ihnen bekömmlich ist.
Wir sprechen vom Eigeninitiativen ankurbelnden Abziehen der Aufmerksamkeit vom Fremden verschulden. Damit ist nicht gemeint, dass das Fremde insgesamt aus unserem Interessensradius hinausfallen sollte. Im Gegenteil, das Fremde definiert als dasjenige, was nicht wieder nur wir selber sind, nach Frankl, ist die Fülle der Welt, auf die unser menschliches Dasein angelegt ist, wie das Auge auf die Fülle des Lichts. Angelegt nicht im konsumatorisch beherrschenden Sinne, sondern im liebevollen Hinauslangen über uns selbst und hineinspüren in andersartiges Sein und dessen Bedürftigkeit. Ein Beispiel. Hier ein kurzer, aber vielsagender Wortwechsel zwischen einer Frau und ihrer Nachbarin. Die Frau: Mein Mann und ich erwägen, eine Mutter mit Kind aus dem Unruhegebiet Tschetschenien bei uns zu Hause aufnehmen. Die Nachbarin: Ja, und was hätten Sie davon? Die Frau: Wir denken, die Mutter und das Kind hätten etwas davon. Im Wortwechsel argumentiert die Frau, im Unterschied zu ihrer Nachbarin, selbst überschreitend. Sie nimmt zwei Fremde wahr, die Hilfe brauchen, und möchte ihnen um des Wertes von Mutter und Kind willen diese Hilfe spenden. Ihre Aufmerksamkeit gilt fremden Werten und nicht fremdem Verschulden. Dazu schrieb Sagan, der die gemeinsamen Merkmale langlebiger Personen untersucht hat: Gesunde Menschen sind trotz ihrer hohen Selbstachtung nicht übermäßig nachsichtig gegen sich selbst und nicht nur mit der eigenen Person oder dem eigenen Wohlergehen beschäftigt. Vielmehr setzen sie sich Ziele, die über ihr persönliches Wohl hinausgehen. Die Ziele können weit gesteckt oder ganz bescheiden sein. Entscheidend ist jedoch, dass sie ihrer Natur nach nicht egoistisch sind, sondern anderen nützen. Gesunde Menschen sind mitfühlend und haben einen ausgeprägten Gemeinsinn. Und Covey, der die Gewohnheiten erfolgreicher Persönlichkeiten untersucht hat, fügte der Beschreibung hinzu: Erfolgreiche Menschen versuchen erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Vielleicht kommt das Verstehen sogar noch vor dem Zielsetzen, nämlich das Verstehen der Dinge und Wesen, wie sie in sich selbst beruhen, das Erahnen ihrer Einzigartigkeit, das Erschauen ihres Wertbildes. Solches Innewerden fremder Werte bewirkt dreierlei in uns. Erstens, es weckt unseren Willen, ihnen zu dienen, an ihrer Erhaltung und Förderung zu arbeiten, uns liebevoll an sie hinzugeben. Hingabe aber macht schöpferisch, wie kaum ein anderer Motivator. Weder Angst noch Zwang. Sie ist fast stärker als der Tod. Zum obigen Beispiel. Die Frau, die sich vom tragischen Schicksal der tschetschenischen Flüchtlinge betroffen fühlt, ist nicht nur bereit, sondern aus vollem Herzen willig, die Not zu lindern. Wenigstens in Bezug auf zwei geplagte Menschenkinder. auch wenn es sie selbst persönliche Opfer kostet. Zweitens, die Werteschau verdeutlicht uns die Wichtigkeit, keinen Raubbau an uns selbst zu treiben und uns vor Erschöpfung und Auslaugung zu schützen. Denn erschlaffende Kräfte nützen fremden Werten und Wesen nichts. Dieses Faktum dirigiert uns in Richtung eines vernünftigen Lebensstils. Zum obigen Beispiel. Die Frau, die ihr Haus für Flüchtlinge öffnet, muss darüber wachen, sich nicht zu übernehmen. Sie will ja ihre eigene Familie nicht an den Rand des Abgrunds bringen. Sie teilt, was sie besitzt, doch sie wird nicht zum Sozialfall, der am Ende anderen zur Last fällt. Drittens, die Werteschau erzeugt eine Freiheit vom vermeintlichen Haben müssen. Wir können uns schlicht und einfach daran erfreuen, dass jene fremden Werte existieren. Nicht haben müssen, aber entkrampft gewaltig. Es ist das psychische Krampflösungsmittel schlechthin. Zum obigen Beispiel. Die Frau, die einer fremden Mutter mit Kind in der Not Obdach gewährt, ist nicht auf Ersatzbefriedigung aus, etwa weil sie keine eigenen Nachkommen hätte. Sie kann ihre Gäste frohen Gemütes wieder verabschieden, wenn diese eines Tages in ihre Heimat zurückkehren wollen. Wir sehen, schöpferische Hingabe, ein vernünftiger Lebensstil und die Freiheit vom Haben müssen sind die Kostbarkeiten, die dem Gewahrwerden fremder Werte im selbstüberschreitenden Denken entspringen. Vielmehr bedarf es zu einem glückenden Leben eigentlich nicht.
Ja, und ein anderes Element, das hat Stephen Covey, hat das proaktives Handeln genannt, also proaktiv statt reaktiv, dass man gar nicht immer wartet, bis irgendwas geschieht und dann in irgendeine Reaktion geht, sondern dass man pro, also für etwas, also sein Handeln einsetzt für eine Art Vision oder eine Hoffnung, die man hat oder irgendein Ziel, das man sich setzt und dass man von sich aus eine Handlung setzt und nicht immer nur wartet, wie die anderen sind. Also zum Beispiel ein anderer hat einen irgendwie, schief angeschaut, gekränkt, beschuldigt, irgendwas. Ich muss ja nicht reaktiv sein und sagen, na jetzt bin ich auf dem Bösen, jetzt rede ich nicht mehr mit dem so. Muss ich ja nicht. Ich kann auch ein Ziel haben, dass wir kollegial miteinander umgehen und das heißt, ich bin jetzt von mir aus dennoch zu dem freundlich oder ich frage ihn, ob er irgendeinen Kummer hat oder ich kläre ein Missverständnis auf. Das heißt, ich reagiere von mir aus, agiere auf ein gutes Ziel hin.
Sie hören aus dem Buch Wolken vor der Sonne die nächste heilbringende Gewohnheit, die Elisabeth Lukas ausführt, proaktiv handeln, im Blick das Kommende. Ein philosophisches Paradoxon lautet, man kann nicht einen anderen Menschen betrügen, ohne gleichzeitig ein Betrüger zu sein. Aber man kann von einem anderen Menschen betrogen werden und gleichzeitig anständig bleiben. Es lohnt sich, diesem Paradoxon auf die Spur zu kommen. Da steht auf der einen Seite Unentrinnbares, ich bin, was ich tue. Wenn ich morde, bin ich ein Mörder. Wenn ich lehre, bin ich ein Lehrer. Wenn ich faulenze, bin ich ein Faulpelz. Wenn ich Schweres heldenhaft ertrage, bin ich ein Held. Meine Entscheidungen über mein Tun sind verbindliche Entscheidungen über meine Identität. Demgegenüber steht auf der anderen Seite Entrinnbares, nämlich dasjenige, was mir angetan wird. Es kann unangenehm, schmerzlich, ja vernichtend sein, und dennoch kann es meine Identität nicht wieder mein Einverständnis verbiegen. Wenn man mich ermordet, bin ich deswegen kein Mörder. Wenn man mich belehrt, bin ich noch lange kein Gelehrter. Wenn man mir Faulheit vorexerziert, muss ich zu keinem Faulpelz werden. Wenn man mir Heldentum nahelegt, muss kein Held aus mir werden. Das mir Angetane lässt mich Positives oder Negatives erfahren und erleben, Aber wie ich auf Erfahrbares und Erlebtes reagiere, ist meine Wahl. Und meine Wahl, nicht meine Erfahrung oder mein Erlebnis, wird zu meiner Identität. Selten sind sich Menschen dessen klar bewusst. Sie reagieren, als müssten sie wahllos reagieren, entsprechend ihrem ihnen angetanen oder eigenen Entscheidungsvorgang. Werden sie gedemütigt, demütigen sie andere. Werden sie geschätzt, schätzen sie andere. Sie bilden das Echo des in den Wald hineingerufenen. Dabei formt sich unentrinnbar ihre Identität. Nach jenen, die in den Wald hineingerufen haben. Nach jenen, die ihnen etwas angetan haben. Fremdbestimmt also. Einen echten Reifezuwachs stellt im Kontrast dazu das proaktive Handeln dar, bei dem selbstständig bestimmt wird, wie es aus dem Walde herausschallen wird. Unter den Gewohnheiten der erfolgreichsten Persönlichkeiten belegt es nach Covey Rang 1. Proaktivität orientiert sich an einer Vision, an dem, was zur Optimierung von Sachverhalten unternommen werden kann. Sie ist Aktion, die nicht im Repetieren von Gewesenem stecken bleibt, sondern im Prognostizieren von Zukünftigen ihren Ausgangspunkt nimmt. Im Intuieren dessen, was erreicht und geschafft werden soll. Sind bei der Definition des Solls noch dazu die Antennen des Gewissens mit eingeschaltet, ist dem Intuierten der Segen von oben gewiss.
Ja, dann gibt es noch das Element der Horizonterweiterung. Also jede Art von Interesse, dass man wach hält. Man könnte auch sagen Sinnsuche oder auch überhaupt. Also dieser Wachheitsgrad und diese Art, achtsam zu sein und wach zu sein, was geht vor, was könnte ich noch dazulernen, was kann ich aus meinen Erfahrungen herausschöpfen, so auch das, dieses Interesse an sich und der Welt ringsum, auch das ist etwas Wichtiges.
Sie hören aus dem Buch von Elisabeth Lukas Wolken vor der Sonne, was bei Depressionen hilft, eine weitere heilbringende Gewohnheit, und zwar Bewusstseinshorizont erweitern, im Blick das Zusammenhängende. Der mystische Weg soll den Rationalen ergänzen, nicht ersetzen. Zur Ratio besteht heutzutage ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits basiert jeglicher Fortschritt auf einem Informationsgewinn. Niemand zweifelt daran. Eltern drängen ihre Kinder zu qualifizierten Schulabschlüssen, Firmenvorstände drängen zur Umstellung auf Hochleistungstechnologie und virtuelle Riesenspeicher, Politiker drängen zur Sammlung und zum Austausch internationaler Datenbanken. Unsere Welt wird immer durchsichtiger und vernetzter. Andererseits kriecht ein Erschrecken vor der nüchternen Rationalität hoch. Viele Leute sehnen sich nach Romantik, Ganzheitlichkeit, Natürlichkeit und Aussteigeridyllen. Das Tempo des Fortschritts beurteilen sie eher als bedrohlich. Dass sich unsere Ratio seit den Tagen der Steinzeit am stärksten entwickelt hat und trotzdem die Menschheit gegenwärtig in einem Hexenkessel ohne Notausgang sitzt, wie es ein bekannter Essayist der FAZ einmal ausgedrückt hat, stimmt selbst naive Gemüter ernst. Was da hilft, ist keine Verteufelung der Ratio, sondern eine Paarung von Ratio und Sapientia Cordis, also von Intelligenz und Herzensweisheit. Eine Paarung, die, wenn sie zunehmend stattfinde, uns die Überlegenheit des Humanen gegenüber den schnell denkenden und vielwissenden Computern neu erschließen würde, statt uns einer immer stärkeren Abhängigkeit von den Maschinen auszusetzen. In dieser Perspektive kommt der menschlichen Sinnsuche besondere Bedeutung zu, Bewusste Sinnerkenntnis geht ja auf nichts weniger als auf exakt solch eine Paarung zurück. Sie benötigt einen guten Reflexionsgrad bzw. eine Wachheit des Geistes, die durchaus reichhaltige Informationsaufnahme und Verarbeitung mit einbezieht. Je realitätsangepasster unsere konstruierten Ansichten sind, desto weniger Irrtümer unterlaufen uns aus purer Dummheit. Parallel dazu aber benötigt ein sicheres, mystisch-sittliches Empfinden dessen, was über den verschiedenen Informationen und ihren Verwendungsmöglichkeiten blinkt. Grüne, gelbe oder rote Lampen. Schließlich darf nicht alles, was machbar ist, gemacht werden. Die Forscher Covey und Sagan haben mit ihren Querschnittuntersuchungen voll bestätigt, was Frankl ein halbes Jahrhundert zuvor schon behauptet hat. Wer sich um Sinnerkenntnis bemüht, indem er gleichermaßen seine Ratio und seine Sapientia cordis trainiert und beweglich hält, ähnlich wie ein Sportler seine Glieder trainiert und beweglich hält, schafft sich mit überdurchschnittlicher Häufigkeit Lebenssituationen, in denen alles fruchtbar gedeiht. Freilich ist unser Schaffen äußerer Umstände begrenzt. Aber man soll seine Auswirkungen auf unser Wohlergehen auch nicht unterschätzen. Wer den verkehrten Beruf ausübt, sich einem ungünstigen Wohnort ansiedelt, sich in schlechter Gesellschaft aufhält, sein Geld fehlinvestiert und in der Freizeit die Energien am falschen Platz vergeudet, wird sich seelisch nicht stabilisieren und bekäme einen noch so geschickten therapeutischen Beistand. Die belastenden äußeren Misslichkeiten würden sein Wohlergehen ständig untergraben. Wer stattdessen klug und weise handelt, was ständige Fortbildung in Kopf und Herz verlangt, wird seine Umstände durch besonnene Taten positiv entlastend beeinflussen, was es ihm wiederum erleichtert, das Beste aus sich selbst herauszuholen. Wir Menschen sind die Lebewesen, die sich Kraft ihrer Geistigkeit selbst verändern können. Wir müssen nicht auf die Zufallsmutationen der Evolution warten. In welche Richtung wir uns allerdings verändern, liegt Alltag für Alltag bei uns. Sicher ist, nur eine nie erlahmende Suche nach Sinn und Wahrheit kann uns auf einen Änderungskurs bringen, der an die scheinbar entschwundenen Notausgänge aus dem selbstgebrauten Hexenkessel, die uns persönlich und unserer Spezies vielleicht doch noch offen stehen, heranführt.
Als fünftes natürlich die Intensivierung des Urvertrauens. Mhm. Auch das haben beide Forscher zeigen können, dass ein tiefes Urvertrauen, also eigentlich ein tiefer Glaube, dem Menschen hilft, in allen Lebenssituationen hilft und eben dem Menschen auch hilft bei seinen Unternehmungen, im Sinn, dass er eben mehr tüchtig ist, weil er optimistischer ist, weil er sich nicht total allein fühlt, sondern das Gefühl hat, er hat eine gewisse divine Unterstützung, nicht? Und dass dem Menschen auch hilft, im Lebensstil gut zu leben und weiterzuleben.
Und schließlich hören Sie aus dem Buch von Elisabeth Lukas, Wolken vor der Sonne, die fünfte heilbringende Gewohnheit mit dem Titel Grundvertrauen pflegen, im Blick das Übergeordnete. Gesunde Menschen sind vertrauensvoll, schrieb der Wissenschaftler Sagan und betonte, die überragende Mehrheit unter den langlebigen Betern würde nicht erst in der Gefahr beten. Seine Statistiken belegen, wen allein die Ohnmacht bewegt, sich in einer Aufwallung von Angst an eine höhere Macht zu wenden, der ist nicht wirklich geborgen, sondern greift nach Strohhalmen, von deren Festigkeit er keineswegs überzeugt ist. Wahres Grundvertrauen hingegen schwingt durch alles hindurch, durch sämtliche Auf- und Abs der Gezeiten. Es wohnt im Lachen und im Weinen, im Trubel und in der Stille und zieht nie aus der Seele aus, selbst wenn sein Grund und Adressat mitunter namenlos ist. Ein anschauliches Beispiel namenlosen Grundvertrauens ist mir einmal in Göteborg anlässlich mehrerer von mir gehaltener Gastvorlesungen begegnet. Ein älterer deutschstämmiger Herr, der bei den Vorlesungen als mein Übersetzer fungierte, lud mich ein, einen Abend mit seiner Frau und ihm auf einer Insel vor Göteborg zu verbringen. Er holte mich mit dem Auto ab. Und während der Fahrt erzählte er mir aus seiner dramatischen Lebensgeschichte. Er war als blutjunger Fliegeroffizier im Zweiten Weltkrieg über russischem Gebiet abgestürzt, hatte lange verwundet im Lazarett gelegen, war dann in ein sibirisches Gefangenenlager verschleppt worden, dort unter unsäglichen Entbehrungen ausgebrochen und nach Hongkong geflogen, von wo er eine Schiffsüberfahrt nach Schweden bewerkstelligt hatte. Hier war er ansässig geworden und hatte sich mit viel Fleiß hochgearbeitet. »Ich bin Atheist«, bemerkte er plötzlich wie in einem Nebensatz. »In Sibirien ist mir der Traum vom gütigen Gott abhanden gekommen.« Vom anstrengenden Vorlesungstag ermüdet, antwortete ich nichts darauf. Welches Recht hätte ich, die nie in einem sibirischen Gefangenenlager gewesen ist, auch gehabt, seine Äußerung zu kommentieren? Schließlich erreichten wir über eine lange Meeresbrücke die Insel vor Göteborg, auf der mein Gastgeber ein Waldgrundstück mit einem hübschen schwedischen Blockhaus besaß. Wir betraten ein zauberhaftes Reich, von der Eiszeit abgeschliffene runde Felsbrocken mit Moos bewachsen, luden zum Sitzen unter dunklen Nadelgehölzen ein. Möwen zogen ihre Kreise über unseren Köpfen und die Wellen sangen leise im Hintergrund. Anmutig schmiegte sich das Holz des niedrigen Blockhauses in die Landschaft, von einem Gürtel honiggelber Blüten umrankt. Als wir im Haus waren, zündete mein Gastgeber ein Öllämpchen über dem Esstisch an. Eine Geste, die seltsam feierlich wirkte. Ich verstand sie jedoch erst, als wir nach dem exzellenten Mahl und einer freundlichen Konversation gemeinsam mit seiner Frau zum Aufbruch rüsteten. Da stellten sich nämlich die beiden Eheleute mit mir um den Tisch, fassten einander und mich an den Händen, sagten Danke und löschten das Öllämpchen wieder aus. »Es ist ein Ritual«, murmelte mein Gastgeber beim Hinausgehen, »das ich eingeführt habe. Wer die grauenhafte Kriegs- und Nachkriegszeit ausgekostet hat und am Ende einen so herrlichen Platz auf Erden sein eigen nennen darf, wie ich, dessen Herz quillt doch vor Dankbarkeit über.« Dieser feine alte Herr war tief religiös. Er wusste es bloß nicht. Was ihm abhanden gekommen war, war lediglich der Name des gütigen Gottes, zu dessen Ehre zu jeder von ihm im Blockhaus verbrachten Stunde das Öllämpchen glühte. Sein Grundvertrauen hatte Sibirien überlebt. Die Geschichte zeigt ein weiteres. Der schwedische Herr hat bei der Danksagung seine Frau und mich, eine Besucherin, an der Hand gefasst. Zeichen inniger sozialer Verbundenheit. Fährt er aber allein auf die Insel hinaus, genießt er sein zauberhaftes Reich genauso. Auch dann brennt das Öllämpchen und auch dann formen seine Lippen ein Danke, bevor er es auslöscht. Lernen wir daraus, dass vertrauensvolle Menschen nicht nur gesünder leben, sondern auch harmonischer mit ihren Mitmenschen zusammenleben und dass sie Einsamkeit besser aushalten als andere. Es ist bei Gott kein schlechter Rat, das Grundvertrauen zu pflegen und zu erhalten. Logischerweise wird nicht für jedermann ein Öllämpchen das geeignete Pflegemittel sein, doch da der Mensch Symbole braucht, um Bindung und Rückbindung zu besiegeln, sollte sich jeder bei Zeiten seine Symbole suchen, über die er seine Gebete aussenden kann, mit oder ohne Namensadressat, und nicht erst dann, wenn er am Durchdrehen ist. Wunderbar. Das waren 5 Grundhaltungen, ganz kurz skizziert, 5 heilbringende Gewohnheiten, haben Sie es formuliert, die zu einem erfüllten Leben beitragen können. Im Buch folgen dann noch ganz interessante Kapitel, wo Sie einfach Beispiele auch analysieren aus Ihrer therapeutischen Praxis unter dem Stichwort die Sonnenseiten des Lebens bejubeln, die Nachtseiten des Lebens durchstehen. Dann kommt auch ein spannendes Kapitel, wie man aus Fallgruben wieder herauskommt. Frau Professor Lukas, können Sie uns noch so ein Beispiel für eine Fallgrube schildern?
Naja, Fallgruben gibt es alle Art und zum Beispiel, wenn sich jemand abhängig macht von der Zuwendung anderer Menschen, nicht? Das heißt, er ist immer nur glücklich und zufrieden, wenn andere ihn loben, wenn andere ihn anerkennen, wenn andere ihn mögen, wenn andere ihm zustimmen und so weiter. Nun kann man sich vorstellen, was diese Abhängigkeit, wohin die führt. Er muss sich ständig irgendwie nach den anderen richten. Er muss sich selbst irgendwo verbiegen, nur dass die anderen ihn schätzen und so weiter. Er ist gar nie wirklich er selbst. Er kann gar nicht wirklich echt sein, weil er immer schauen muss, oh je, wie kommt das wieder bei anderen an oder was muss ich tun, damit die anderen mich mögen und so weiter. Das ist eine typische Fallgrube. Und meistens werden diese Menschen gar nicht sehr gemocht. Irgendwie haftet ihnen etwas an, wo die anderen auf Abstand gehen. Und wenn man aber selbstständiger ist und sagt, ich kann selbst beurteilen, ob ich etwas jetzt gut mache oder ob ich etwas schlecht gemacht habe. Nun, und wenn ich es gut gemacht habe, dann kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen und kann mit mir zufrieden sein. Und wenn ein anderer was zu meckern hat, soll er halt meckern. Das erlaube ich ihm, aber ich nehme es nicht so wichtig. Ich bin mit mir zufrieden. Und wenn ich etwas nicht so gut gemacht habe, okay, dann stehe ich dazu ein und sage, okay, das war falsch, da habe ich mich getäuscht oder habe ich mich verleiten lassen zu irgendwas. In Zukunft werde ich es besser machen, daran will ich was lernen, daran will ich wachsen. Fehler sind ein sehr starker Impuls zum Wachstum, nicht? Und nächstes Mal mache ich es besser. Also man kann lernen, etwas mehr auf sich selbst, auf die eigene innerste Stimme zu horchen und sich weniger abhängig von anderen zu machen. Und wissen Sie was? Die anderen anerkennen das. Mhm. Das imponiert den anderen, wenn jemand diese Standfestigkeit in sich hat. Und das ist so eine Fallgrube, aus der es nicht schwer ist, mal rauszusteigen, was anders auszuprobieren und aufzupassen, dass man nicht wieder hineinklumpst.
Wunderbar, vielen Dank. Eine abschließende Frage noch, Frau Professor. Dieses Buch, das ich beispielsweise zu Weihnachten einige Male verschenken werde, mit Sicherheit, weil ich es so toll und so überblickend und klärend auch gefunden habe. Wie würden Sie sagen, ist der beste Weg, wenn man jetzt vermutet, ich selbst oder jemand in meinem nahen Umfeld hat eine Depression, er traut sich das aber nicht anschauen. Es gibt ja auch Leute, die sich sozusagen genieren, wenn sie eine Depression haben. Was ist der gute Umgang damit? Sie skizzieren es im Buch, aber würden Sie sagen, sofort zu einem Arzt zu gehen oder zuerst einmal das sorgfältig selbst zu analysieren und dann zu einem Arzt zu gehen? Was wären die richtigen Schritte?
Ja, das kann man vielleicht allgemein nicht so sagen. Das wird von dem Schwere des schlechten Befindens abhängen, nicht? Also ich glaube nicht, dass man gleich wegen jedem, sagen wir mal, seelischen Bewegchen zu einem Facharzt laufen muss. An für sich sind Menschen gut ausgestattet, um mit den Problemen des Lebens fertig zu werden. Und dass unsere Stimmung nicht immer gut sein kann, ist auch sehr selbstverständlich, das schwankt von Tag zu Tag und manchmal gibt es eben schwere Tage und da geht vieles schief oder da passt irgendwas nicht und da lassen wir auch mal den Kopf hängen und das darf auch sein. Also das ist eigentlich ganz normal, dass man in den Stimmungen Schwankungen hat. Wenn man natürlich merkt, dass man so sehr beeinträchtigt ist, dass man das, was man eigentlich erledigen möchte am Tag, dass man das nicht mehr schafft, dann stellt sich schon eher die Frage, ob man doch Hilfe sucht bei einem Fachmann. Ein gutes Kennzeichen ist zum Beispiel für diese körperlich bedingten Depressionen ist zum Beispiel, dass man morgens, dass es einem da schlechter geht als abends. Das ist zwar nicht immer so, aber sehr oft so, dass man morgens einfach nicht in die Gänge kommt, dass man sich kaum aufraffen kann. Also dass schon das Aufstehen schwerfällt und, 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 und die einfachsten Sachen schon schwerfallen. Das könnte so ein winziger Hinweis sein. Oder auch wenn bei den Vorfahren, bei den Eltern, Großeltern oder Verwandten schon jemand an Depressionen gelitten hat und zeitweise irgendwie ausgefallen ist im aktiven Leben und so, dann könnte das auch ein Hinweis sein, weil diese organisch bedingten Depressionen sind auch zum Teil erblich. Ne? Aber an und für sich würde ich sagen, es sind sehr viel Selbstheilkräfte im Menschen selbst drin. Man sollte auch auf die zunächst vertrauen und vielleicht in einer schwierigen Situation sich ein bisschen zurückziehen in die Stille, sein Leben überdenken, seine Situation überdenken und schauen, welche Ressourcen man in sich hat, worauf man zurückgreifen kann, auf Hilfen, die man hat. Man hat vielleicht gute Freunde oder gute Beziehungen oder man liest ein gutes Buch oder man leistet sich einen schönen Spaziergang oder einmal eine kleine Auszeit und macht einen kleinen Ausflug und sowas oder ein paar Tage fährt man weg und schaut mal, ob man da nicht schon eine gewisse Erleichterung findet, ob man da nicht einiges schon in den Griff bekommt oder wenn also das alles nicht hilft, ob man sich dann doch an einen Fachmann wendet. Ich möchte noch eines betonen, es ist keine Schande, krank zu sein. In keiner Hinsicht, weder in körperlicher Hinsicht noch in psychischer Hinsicht. Es ist eher ein Fehler, wenn man Krankheiten zu lange herumschleppt, ignoriert, so tut, als ob nichts wäre und dann einen großen Zusammenbruch hat, bei dem man dann niemanden hilft und sehr auf die Hilfe anderer angewiesen ist.
Vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz wichtiges Wort zum Schluss. Ganz wichtig, also auch eine Krankheit zu akzeptieren, dazu zu stehen und dann zu versuchen herauszukommen, damit die Wolken vor der Sonne verschwinden können.
Ja, wobei ich sagen möchte, dieses Gleichnis stammt von Frankl und das Gleichnis hat auch einen tieferen Sinn, nämlich er sagte, selbst wenn Wolken vor der Sonne sind und ich die Sonne nicht sehe aufgrund dessen, also ich sitze unter den Wolken, ich sehe nur Negatives im Leben und in meinem Leben, in der Welt und überall, also selbst wenn ich die Sonne nicht sehe, selbst dann scheint sie über den Wolken, das heißt, sie ist nicht weg, sondern sie ist da und das Vertrauen dazu oder der Glaube daran, dass dennoch hinter Depressionswolken immer noch so etwas wie ein Sinnhorizont, ein großer, weiter Sinnhorizont sich über mein Leben spannt und ich aufgenommen bin in diesen allumfassenden Sinnhorizont, auch wenn ich ihn nicht wahrnehme, dieser Glaube daran, der kann bewahrt werden, selbst wenn die Sicht also eingeschränkt ist durch die Depressionswolken, die zwischen mir und dem, was ich hoffe und glaube, stehen.
Am Ende dieses RM-Spektrum bleibt mir, mich sehr herzlich bei Professor Dr. Elisabeth Lukas zu bedanken. Ich wünsche mir, dass viele von Ihnen, liebe Hörer, dieses Buch lesen, weil es wirklich große Erkenntnisse über den Menschen und über dunkle Zeiten, über Depression und wie man daraus herauskommt, enthält. Ein wirklich heilsames Buch als Ganzes. Wolken vor der Sonne, was bei Depressionen hilft. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich von Ihnen Gudrun Trausmuth.